die Presse.
Deutschland ist in der heißen Phase des Wahlkampfs angekommen. Hallo, mein Name ist Christine Meierhofer.
Und ich bin David Freudenthaler. Hallo.
Sie hören, was wichtig ist, den Nachrichtenpodcast der Presse.
Und wie jeden Mittwoch bis zur Bundestagswahl melde ich mich auch heute wieder aus Berlin mit einem Update darüber, was in Deutschland wichtig ist.
Ja, die Union, die will es anders machen als die Ampel und sie fängt schon vor der Wahl am 23. Februar damit an. Eine gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD im Deutschen Bundestag, bis dato ein Tabu in Deutschland, sorgt für Protest, Kritik und Diskussion.
Genau. Und wir reden heute darüber, ob sich Friedrich Merz, der CDU-Chef, da verschätzt hat, ob er sich irgendwie verzockt hat, wie entscheidend das Thema Migration tatsächlich ist und warum Klimapolitik in diesem Wahlkampf eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Und zum letzten Punkt, kleiner Spoiler, ich habe dazu mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer gesprochen. Dazu später mehr.
Ja, bevor wir in dein Interview hineinhören, erzähl uns einmal von der Stimmung in Deutschland. Es gab in den letzten Tagen zahlreiche Kundgebungen und Demonstrationen in vielen deutschen Städten. Wie ist die Stimmung?
Um das ganz kurz noch einmal zu rekapitulieren, da gab es ja letzte Woche am Mittwoch zuerst einen Antrag der CDU von Friedrich Merz, der in den Umfragen ganz deutlich führt eigentlich, wo der einen Antrag, eigentlich waren es zwei Anträge, eingebracht hat für eine Verschärfung der Asyl-, der Migrationspolitik. Da stimmte dann die CDU mit Stimmen der FDP und eben auch der AfD, der in weiten Teilen rechtsextremen AfD, für diesen Antrag. Das hat große Empörung ausgelöst, aber da muss man dazu sagen, das hat politisch einmal überhaupt keine Auswirkungen. Also die Empörung war groß, aber das war nur sowas wie eine, ja, nennen wir es Willensbekundung, dass man da mehr macht. Am Freitag gab es dann auch eine gesetzliche Abstimmung, also da sollte über ein Gesetz abgestimmt werden, das deutlich milder eigentlich war als das, was am Mittwoch da besprochen wurde. Und da gab es dann aus den eigenen Reihen der CDU und auch der FDP, den Liberalen, einige Abgeordnete, die nicht mitgestimmt haben. Und dieses Gesetz ist dann gar nicht zum Abschluss gekommen. Sprich, die Brandmauer, die so oft zitiert wird, die bröckelt ein wenig, aber die ist definitiv nicht gefallen vergangene Woche.
Wie ordnest du denn da die Strategie? Du hast ja schon gesagt, Friedrich Merz führt bisher in den Umfragen diese Strategie ein, da als Novum sozusagen gemeinsame Sache mit der AfD zu machen. Wird er so Wählerinnen von der AfD zu sich locken können? Wird die AfD von dieser sozusagen Bestätigung von außen profitieren? Oder ist quasi der Gewinner sogar der dritte, Olaf Scholz, der sich jetzt inszeniert im Gegensatz zu Merz als ein Staatsmann, der seine Worte eben nicht bricht?
Ja, das ist die große Frage, wem das jetzt letztlich im Wahlkampffinish nützen wird. Alle drei Akteure, die du genannt hast, hoffen natürlich darauf, dass sie die Profiteure sind. Friedrich Merz hat seine Strategie selbst als All-In bezeichnet. Also dem ist schon bewusst, dass er da was riskiert. Da gab es dann auch schon kritische Stimmen innerhalb der Union von CDU, CSU, wobei aus der CSU eigentlich kaum. Wir erinnern uns zurück, Angela Merkel hat sich da kritisch geäußert. Michel Friedmann, eine ganz bekannte Stimme, ist aus der CDU nach über 40 Jahren ausgetreten. Allerdings, also das sind so die prominenten Stimmen nach außen. Allerdings, ich war am Montag jetzt gerade beim Parteitag der CDU. Und da war das überhaupt kein Thema. Also da war große Einigkeit, da haben sich alle jetzt hinter Friedrich Merz und seiner Asylverschärfung gestellt. Ja, also da tritt man geschlossen auf. Auf der anderen Seite gibt es schon viele, die sagen, die AfD dürfte davon profitieren, weil die Partei dadurch einfach ein bisschen normalisiert wird. Und auch Alice Weidel, die Parteichefin, die reitet nun dann von Talkshow zu Talkshow. Der wird viel Raum gegeben, um ihre Thesen da immer wieder zu wiederholen. Also da glauben viele oder da verweisen auch viele auf Österreich und sagen, Deutschland darf nicht Österreich werden, weil man eben genau sieht, dass auch die Konservativen in Österreich schon vor langer Zeit da Koalitionen und Zusammenarbeit mit der FPÖ eingegangen sind und damit die FPÖ langfristig stark gemacht haben. Und das fürchtet man auch in Deutschland. Und ganz kurz noch Olaf Scholz, ja, die linken Parteien, also die SPD, aber auch die Grünen rund um Robert Habeck, die profitieren ein bisschen von diesem, dass jetzt gesellschaftlich eigentlich mehr über diese Brandmauer gesprochen wird als über die Migrationsfrage selbst. Und ja, das hat Polarisierungspotenzial, wem es denn wirklich nützt, das wird man in den nächsten Umfragen sehen und dann spätestens am 23. Februar bei der Wahl.
Jetzt allerspätestens durch diese Debatte in den vergangenen Tagen ist das Thema Migration zum absoluten Thema Nummer eins im Wahlkampf geworden. Ist es auch für Wählerinnen und Wähler das alles entscheidende Thema? Es gibt ja wirklich eine ganze Bandbreite an Themen, die eigentlich fast gar nicht präsent sind im Wahlkampf, von Bildung über Sozialpolitik, die Liste ist lang.
Du hast völlig recht. Allerdings muss man sagen, also da gibt es immer wieder Umfragen in Deutschland. Dieses Thema Migration und Sicherheit, das polarisiert wirklich. Also das beschäftigt die Leute. Es gibt in Deutschland wirklich, wenn wir im vergangenen Jahr zurückblicken, es gab da alle zwei Monate, gab es Attentate, Messeranschläge, ob das jetzt in Mannheim war oder in Brandenburg kurz vor Weihnachten und jetzt wieder Aschaffenburg. Also da gibt es große Unsicherheit und man will dieses Thema irgendwie behandelt wissen. Da gibt es eine gewisse Ohnmacht von der agierenden Politik momentan. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, aber du sagst es ganz richtig. Andere wichtige Themen gehen da völlig unter momentan. Bildung, Pensionen ist so ein Thema. Das wird vereinzelt auf die Tagesordnung gebracht, aber das setzt sich in diesem doch sehr emotionalisierenden Migrationsthema überhaupt nicht durch. Und bis vor Aschaffenburg hat es immer geheißen, es wird ein Wirtschaftswahlkampf, dass Deutschland steckt eben in einer Rezession, wir haben das eh letzte Woche besprochen, dass da eigentlich um die besten Konzepte gerungen wird wirtschaftlich, wie man den Standort wieder attraktiver machen kann. Auch die Frage um Ukraine-Hilfen war bis davor wichtig, wird momentan aber eigentlich überhaupt nicht mehr behandelt. Und ein großes Thema ist eben die Klimapolitik. Natürlich, das war der entscheidende Wahlfaktor bei der vergangenen Wahl im Jahr 2021, der auch den Grünen in die Regierung verholfen hat. Ja, Klima, ich weiß nicht, kriegst du was mit? Klima spielt in Deutschland hier überhaupt keine Rolle momentan.
Ich glaube, das war auch ein zentraler Gesprächspunkt in deinem Interview mit Luisa Neubauer. Hören wir da mal hinein.
Ja, genau. Luisa Neubauer gilt ja als das bekannteste Gesicht der Klimabewegung in Deutschland, als Sprecherin von Fridays for Future. Und sie spielt jetzt auch wieder eine größere Rolle über das Klimathema hinaus, weil sie eben eine der Mitorganisatoren dieser ganzen großen Demonstrationen ist. Also die tritt da überall auf, teils als Hauptrednerin. Und ja, also die beschäftigt nicht nur das Thema Klima, sondern generell, ja, die macht sich Sorgen um die Demokratie. Und auch darüber habe ich mit ihr gesprochen. Luisa Neubauer, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Gerne, gerne.
Wir stehen jetzt mitten im Wahlkampf vor der Bundestagswahl am 23. Februar. Da wird ganz viel über die Wirtschaft geredet, über Migration, über die Ukraine, über Donald Trump. Was aber total fehlt, ist eigentlich das Thema Klima. Warum denn?
So stimmt das nicht, denn es gibt eine Fraktion, die ununterbrochen den lieben langen Tag über das Klima redet und das sind die Rechten und Rechtsradikalen. Alice Weidel auf der Parteitagsrede, ganz großer Punkt war der Abbau der Windkraftanlagen, die ganze Fraktion rund um Musk und alles, was sich hier letztendlich drum herum schart, mit viel wenig anderem so intensiv beschäftigt wie mit Klimafragen. Und das ist so wichtig anzuerkennen, denn wenn jetzt auch noch die vernünftigen, die rationalen und die, ich würde sagen, wissenschaftsakzeptierende Fraktion in Sachen Klima still wird, dann sind es letztendlich irgendwann die Rechtsradikalen, die vollständig den Klimakurs diktieren.
Das ist aber primär Anti-Klima. Also das hat mit bewusstem Aufmerksammachen auf Klima überhaupt nichts zu tun, sondern eher, da steckt viel Desinformation dahinter. Auffällig ist aber, dass die Grünen eigentlich gerade überhaupt nicht über das Klima sprechen. Die sprechen viel lieber über Robert Habeck, den Spitzenkandidaten. Bist du enttäuscht von den Grünen?
Vielleicht muss man einmal kurz noch einhauen, warum arbeiten sich die Rechtsradikalen so sehr am Klima ab? Und eine der Antworten ist, dass es in den letzten Jahren in Deutschland, aber zumindest auch in Teilen in Österreich, eine erfolgreiche Klimapolitik gab, die vorangekommen ist. Und das deutlich schneller als in vielen, vielen Jahren davor. Das heißt, Klima wurde hier zu einem Feindbild, auch aus einer Erfolgslogik heraus. Das ist in anderen Ländern, in anderen vor allem liberalen Demokratien, wo wir auch einen so unglaublichen, wie ich würde sagen, Angriff von Demokratiefeinden erleben, sind das jeweils andere Themen. Denn eine in Deutschland zumindest sehr beliebte Schlussfolgerung wäre jetzt, wenn man sich die Lage anguckt, die Attacken der Rechtsradikalen und irgendwie die Diffamierung von Klimapolitik, dann meinen viele, vielleicht hat man mit dem Klima einfach zu viel gewollt. Vielleicht hat man hier, da wollte man zu schnell zu viel. ich kann jetzt für Deutschland sprechen, zu schnell, zu viel, würde ja in Deutschland heißen, wir haben ein Heizungsgesetz, was den Namen nicht verdient, wir haben kein Tempolimit, der Kohleausstieg wird in Frage gestellt, über einen Gasausstieg spricht niemand, also von zu schnell, zu viel, das wäre jetzt eine mutige Annahme. Und deswegen ist es so wichtig zu differenzieren, warum hier das Klima so unter Beschuss ist. Und dass jetzt die Grünen ausgerechnet keinen Klimawahlkampf machen, sondern einen Robert-Habeck-Wahlkampf, ja, das hilft natürlich nicht, denn die Lage ist offensichtlich. Wenn die Grünen nicht ambitioniert vorgehen, dann wird sich kaum eine Partei hinstellen und sagen, lass mal mehr über das Klima sprechen, als die Grünen das machen. Man muss aber unterscheiden können, was im Wahlprogramm der Grünen steht und was im Wahlprogramm von, sagen wir, SPD und CDU steht, ist noch, da sind schon Welten dazwischen. Da liegen die Grünen schon deutlich klarer auf irgendeiner Art von vernünftigen Klimakurs.
Du bist ja Grünen-Mitglied nach wie vor. Ich habe dich jetzt gefragt, bist du enttäuscht von den Grünen? Ich weiß, das ist eine nervige Frage.
Das ist immer so ein Journalistending. Es wird dann so absolut, Neubauer enttäuscht von Grünen. Danke, herzlichen Glückwunsch für diese Headline. Das hat sich noch niemand ausgedacht gehabt. Was heißt, es ist eigentlich enttäuscht, als wären wir hier in irgendwie so einer Kindergartenbeziehungen, jemand mir ein Spielzeug weggenommen. Es geht ja nicht um mich. Und es geht nicht um die Grünen, sondern es geht um die Sache. Und ich fände es hilfreich für die Sache, würden die Grünen ihren Wahlkampf näher an die Realität rücken. Weil das ist ja was passiert. Kollektiv, man hat sich im Wahlkampf mehr oder weniger entschieden, große Teile der weltlichen Realität auszuladen. Als würden sich hier, da stellen sich erwachsene Männer hin und spielen Verstecken mit der Welt. Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht und wir gucken, wie weit wir damit kommen. Und in den USA konnten wir das zuletzt im Wahlkampf beobachten, hat nicht so gut geklappt. Dann kommen dann die Hurricanes und niemand kann irgendwie plausibel erklären, warum es die eigentlich gibt und warum die gefährlich sind.
Auf die USA will ich später noch zu sprechen
kommen. Okay, herzlichen Glückwunsch.
Ich frage dich das deswegen natürlich, weil du ja schon sowas wie das Gesicht der Klimabewegung in Deutschland bist. Aber ich weiß, das ist furchtbar nervig, sich ständig für Politik rechtfertigen zu müssen, die man selber nicht aktiv mitgestalten kann. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass die Grünen die letzten 4 Jahre in der Bundesregierung waren. Yeah. Knapp 4 Jahre.
Ich wollte gerade sagen, es waren ja eben keine 4.
Also ja. Und doch aktiv Klimapolitik machen konnten. Das ist in einer Koalition, muss man eben Abstriche machen, eh klar. Und so wie du auch gesagt hast, waren sie ja dabei eigentlich sehr zurückhaltend. Also die Klimapolitik war jetzt nicht so, wie man es vielleicht dem eigenen Klientel davor versprochen hätte. Also die großen Brocken ist man nicht unbedingt angegangen. Jetzt hast du vorhin auch von der Stimmungsmache gesprochen gegen diese grüne Bewegung. Du hast mal in einem Zeitinterview gesagt, offensichtlich funktioniert die Anti-Klima-Kampagne ziemlich gut. Warum ist es denn so? Warum lässt sich denn mit anti-grüner Politik momentan so gut Politik machen?
Ja, wenn wir uns angucken, was wir in den letzten Jahren erreicht haben als Klimabewegung, gibt es ganz, ganz, ganz viele Erfolge, auf die ich sehr selbstbewusst zurückblicke. Und es gibt eine große Sache, die wir nicht geschafft haben. Und das ist, in jeder demokratischen Partei die Klimakrise authentisch zu verankern. Das Ziel in einer parlamentarischen Demokratie, wo zwangsläufig Koalitionen gebildet werden, muss ja sein, dass jede demokratische Partei meint, mit guter Klimapolitik was gewinnen zu können. Sobald aber auch nur eine Partei meint, sobald es zum Klima kommt, das sind wir diejenigen, die verlieren, entwickelt ja diese Partei ein intrinsisches Interesse daran, dass entweder wenig über das Klima gesprochen wird oder die Stimmung gegen das Klima kippt. Und das war das, was wir in der Ampel erlebt haben. Man ist losgezogen, hatte sich zusammengetan, gesagt, komm, wir machen gemeinschaftlich Klimapolitik. Aber sowohl SPD, aber vor allem die FDP haben ganz schnell gecheckt, Moment, wenn es gute Klimapolitik gibt, dann finden das die Leute bei dem Habeck ganz gut und wir profitieren davon gar nicht, weil wir nicht authentisch dafür sprechen können. Niemand nimmt uns ab und dass das eigentlich wirklich wichtig ist. Und bei einigen Kollegen, die da bei den Liberalen vertreten sind, muss man sich auch wirklich fragen, ob sie die Klimakrise bis heute buchstabieren können. So, und das heißt, offensichtlich ziehen dann diese Parteien, das finde ich verantwortungslos und peinlich, aber das machen sie dann, die ziehen dann ins Feld, nicht nur um Klimapolitik zu boykottieren, das konnten wir in der Ampel beobachten, die Grünen machen was, die anderen machen es wieder kaputt, sondern sie müssen natürlich auch irgendwie in der gesellschaftlichen Stimmung was gegen das Klima kippen, um das dann auch rechtfertigen zu können. Das ist so perfide und unangebracht, wenn wir uns angucken, dass die Welt vor uns brennt, aber das ist, wie es funktioniert. In dem Sinne ist es ja mein allergrößtes Interesse, dass es von konservativ bis sozialdemokratisch bis links und grünen einen authentischen Zugang zur Ökologie gibt. Mir ist, da muss ich ja nicht zustimmen, das muss mir ja persönlich nicht gefallen, aber es muss möglich sein, eine konservative Klimapolitik auch zu deklinieren, die belastbar ist. Das ist in den letzten 6 Jahren einfach nicht passiert und jetzt haben wir den Salat. Und deswegen ist es für viel zu viele Parteien, muss fast sagen, für fast alle Parteien, außer vielleicht den Grünen, in Deutschland sind es noch ein bisschen die Linken, die durch das Hetzen und Polemisieren gegen Klimaschutz und Klimamaßnahmen meinen, den Raum zu schaffen, wo sie dann wieder mit ihrer Agenda dominieren können. Und ich finde, das ist also die denkbar unerwachsenste Form, mit der man die Klimakrise angehen könnte.
Ein Kollege von mir hat einmal ein Interview geführt mit einem finnischen grünen Abgeordneten und der hat gesagt, wenn die anderen Parteien Klimaschutz so weit in ihr Programm aufnehmen und authentisch dann auch vertreten, dann wäre es ihm völlig wurscht, wenn die Grünen abstinken in den nächsten Wahlen und keine, wenn es die Grünen nicht mehr bräuchte, das wäre quasi seine Wunschvorstellung. Eh so wie du sagst, dass es so weit sich in den demokratischen Diskurs einbaut, dass es normale Politik ist.
Und das Problem ist natürlich dabei, das können wir gerade in vielen Ländern Europas beobachten, aber natürlich allen voraus in Österreich und Deutschland. Wenn man jetzt als Partei sagt, Klima machen wir nicht, das heißt, man muss ja eigentlich weite Teile der Welt ausklammern. So, jetzt sehen wir aber auch, Klima spielt ja sehr, sehr viele andere Themen rein. Ne? Klima dominiert oder definiert Teile unserer Gesundheitspolitik. Hitze, Tote, Luftverschmutzung, es geht aber auch um Bildung, was lernen Leute in der Schule, es geht um Geopolitik, um Sicherheit, ne? Die ganze Landschaft der Sicherheitspolitik, Außen- und Verteidigungspolitik, das wird sich ja ganz viel verschieben durch Klima, durch Konflikte, durch Migration, die viel, viel, vielfach von der Klimakrise vorangetrieben wird. Das heißt aber, wenn für mich Klima nicht stattfinden darf, muss ich ja immer weitere Teile der Welt verklären, muss ich Expertise in Frage stellen, Wissenschaft ignorieren und Stück für Stück muss ich mich selbstkritisch wie verrückt erklären und von so einer Common-Sense-Politik in so eine Crazy-Town-Politik umschwenken. Und das ist dann letztendlich nicht nur ein Problem für die Klimapolitik und für uns, die auf diesem Planeten sich erleben wollen, das ist letztendlich ein Problem für weite Teile unserer politischen Debatte, die immer irrationaler und ja, wissenschaftsfeindlicher wird.
Ich habe kürzlich auf einer amerikanischen Plattform von woken Windrädern gelesen, also es geht genau. Schon sehr weit. Du hast dich ja viel damit beschäftigt, auch wie man ja den Diskurs wieder in die richtige Richtung, aus deiner Sicht zumindest, drehen kann. Wie kann es denn gelingen, diesen Diskurs wieder zu versachlichen und dass man da wieder aktiv und sachlich was vorwärts bringt?
Es hilft nicht in dieser Lage, dass natürlich parallel irgendwie zumindest das Versprechen von einem freien und irgendwie liberalen Internet zusammenbricht. Also, dass die Plattformen jetzt gerade auch ein bisschen an sich aufgeben und dort dazu beitragen, dass Diskurse schneller und faktenbefreiter werden. Das muss man, glaube ich, schon auch mit anerkennen, dass die Krise, in der wir sind, nicht nur eine Klimakrise ist und eine Demokratiekrise, ist auch eine Krise der Wahrheit, die so sehr unter Beschuss steht auf allen Ebenen. Das kann man nicht mit einem Hebel umdrehen. Was in Deutschland zumindest gerade etwas bewirken kann, ist immer wieder tatsächlich die Stimme von Menschen aus der Wirtschaft. Denn bei der Wirtschaft ist für viele der Spaß vorbei. Und wenn dort immer wieder einhellig gesagt wird, naja, Leute, hört mal zu, also euer Hin und Her in Sachen Klima hilft uns überhaupt nicht. Wir brauchen ja irgendwie einen geraden Pfad, auf den wir uns einlassen können. Wir müssen Investitionen tätigen, dafür brauchen wir Klarheit. Das hilft. Ich hatte ehrlicherweise persönlich ganz lange gehofft, dass sich dann was verschiebt, wenn es international peinlich wird. Aber da haben Österreich und Deutschland anscheinend ja ein dickes Fell. Selbst das entfacht nicht die Wirkung. Und brutalerweise muss man natürlich davon ausgehen, dass es von alleine jetzt erstmal überhaupt nichts besser wird, sondern wirklich von einer ganzen Breite Institutionen, Menschen, Akteure, alle, die weiterhin mitdenken braucht, die da nicht mitmachen. Und die praktisch auch ihre persönliche Brandmauer hochziehen, dort, wo Wissenschaft geleugnet wird und ökologische Grundlagen in Frage gestellt werden und eben die Demokratie damit auch unter Beschuss steht.
Du hast die Wirtschaft angesprochen gerade. Da ist Deutschland und Österreich sind jetzt 2 Jahre in Folge in einer Rezession. Das heißt, die Wirtschaftsleistung sinkt. Da warnen jetzt viele Stimmen schon aus, nicht nur aus dem konservativen Umfeld, vor einem Wohlstandsverlust. Gleichzeitig, wenn wir uns das anschauen, sind ja viele Unternehmen schon viel weiter als die Politik in Sachen Transformation etc. Manche Branchen oder manche Bereiche, gerade die energieintensiven, die sagen trotzdem, liebe Leute, macht mal ein bisschen langsamer, schauen wir, dass wir diesen Umstieg kletten, unter Anführungszeichen. Also wir können nicht von heute auf morgen umsteigen auf Erneuerbare, weil uns kostet das viel Geld, wir stehen im internationalen Wettbewerb, woanders gibt es diese strengen Vorschriften nicht, du kennst all die Argumente. Verstehst du diesen Punkt ein Stück weit auch?
Wären wir in den 80er Jahren, glaube ich schon. Was dahinter steckt, also hinter dieser Annahme, wir müssen erstmal jetzt sortieren und das braucht jetzt ein bisschen, dahinter steckt ja die Annahme, die Welt wartet dann einfach auf uns. Also in den USA und in China gibt es zwar was auch immer für andere Umstände und deutlich weniger Umweltauflagen, aber die E-Autos werden längst dort produziert und nicht mehr bei uns. Jetzt kann man sagen, Leute, bevor wir hier mit der Produktion das umstellen, müssen wir uns erst sortieren, aber international wird sich ja niemand hinstellen und sagen, ach sorry, Österreich und Deutschland haben da noch ein bisschen was auszudiskutieren. Wir machen mal kurz Pause und dann gucken wir weiter. Also rein der Blick auf die Märkte zeichnet uns ja ein Bild, in dem das nicht mehr aufgeht. Und dass das total überfordert, also Transformation in einer Rezession umzusetzen, in einem tief gespalten demokratischen Umfeld. Das ist eine Katastrophe. Das hat sich ja niemand ausgesucht. Zu allerletzt ich. Und wir wissen gerade Stand jetzt nicht, wie das aussehen kann, weil es gibt wenig internationale Vorbilder, die das so bewältigt haben. Und dennoch würde ich dafür plädieren, aus dieser Überforderung heraus jetzt nicht anzufangen, die geopolitischen Umstände zu leugnen, in denen wir navigieren, sondern zu überlegen, okay, das ist ja die Welt, die läuft weiter, die hat längst aufgehört, sich irgendwie so maßgeblich an uns zu orientieren. Da müssen wir doch davon einen Rückschluss darauf ziehen, okay, wie verhalten wir uns jetzt? Statt die Welt so umzubauen, wie es uns gerade passt, und dann uns nochmal eine Runde gemütlich zu machen. Ehrlicherweise, in Deutschland wird ja auch viel auf dieses Leistungsethos, muss sich alles wieder lohnen, gepocht. Und dann denke ich so, ja, da können wir, also genau da braucht es ja eigentlich dieses Bewusstsein von Fleiß und Leistung und jetzt mal ein bisschen Mut beweisen, statt sich da jetzt ein bisschen klein zu machen und einzuigeln.
Die Welt dreht sich weiter, du sagst es gerade aus demokratiepolitischer und ökologischer Sicht, dreht sich die Welt momentan vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung. Jetzt will ich dich fragen, oft heißt es in der Klimadebatte, dass das ein bisschen ein Schönwetterthema ist. Also dass ja, zu guten Zeiten, wenn die Leute
keine... Muss man sich erstmal leisten können.
Richtig, genau, wenn die Leute keine anderen Sorgen haben. Jetzt gibt's aber, und das sieht man ja auch so ein bisschen zum Höhepunkt der Klimabewegung 2019 sowas, als die Grünen in Österreich und dann auch in Deutschland große Erfolge einfahren konnten. Da hatten wir ja noch keine hohe Inflation, da konnten sich die Menschen Wohnen noch besser leisten, das tägliche Leben, da gab es noch keinen Krieg in der Ukraine, Nahen Osten war ruhig, you name it. Jetzt schaut die Sache ein bisschen anders aus, jetzt ist dieses Schönwetter vorbei. Was kann man dem auch in solchen Zeiten entgegensetzen, wenn man Klimapolitik weiterbringen will?
Also das Erste ist, glaube ich, wir müssen mit diesem Mythos aufräumen, den ich wirklich für eine der verlogensten Annahmen über die Klimakrise halte. Das sei irgendwie so ein privilegierten Problem, so ein Luxusproblem, was man sich erstmal, dafür braucht man erstmal dann die Ruhe. Gucken wir uns einmal an, was wird im Jahr weltweit durchschnittlich für Klimaschutz ausgegeben? Das ist ungefähr 1 Billion US-Dollar. Wie groß sind die Kosten, die Klimakrise jedes Jahr für die Weltwirtschaft produziert? 40 Billionen US-Dollar. Ein Faktor mal 40. Das heißt, was wir uns gar, also, keine Frage, Klimaschutzinvestitionen sind immer, das muss man erwirtschaftet haben. Was überhaupt nirgends einkalkuliert sind die explosionsartig wachsenden Kosten, nicht nur für Gesellschaft und Demokratien, sondern ganz konkret für die Wirtschaft, für Staatshaushalt. Wir denken an das Ahrtal, die Ahrtalflut im Jahr 2021 in Deutschland. 30 Milliarden, das hat das gekostet. Eine einzige Flut. Wo ist das einkalkuliert? In welchem Haushalt soll das irgendwie aufgehen?
Wir hatten letztes Jahr in Österreich wieder mal Jahrhunderthochwasser, ging in ähnliche Dimensionen.
Genau. Das heißt, man muss es gar nicht auf den Klimabarrikaden stehen. Es reicht ganz glatt auf die Zahlen zu gucken, um festzustellen, Moment, also wenn wir uns was nicht leisten können, dann ist es die Klimakrise zu ignorieren. So, und dann ist die wirtschaftliche, aber auch die gesellschaftliche Lage, wie sie ist. Und das ist in meinen Augen ja eigentlich der beste Grund, der beste Ansporn, den wir haben, um dafür zu sorgen, dass Klimainvestitionen sich eben mehrfach lohnen. Also das sind dann, man spricht da im Wissenschaftlichen von so No-Regret-Maßnahmen. Klimamaßnahmen, die auch dann sinnvoll und gut wären für ein Land, wenn es gar keine Klimakrise gäbe. Was heißt das? Die ganz konkrete Schaffung von erneuerbaren, nachhaltigen Jobs sorgt dafür, dass Menschen in gute, belastbare Arbeit kommen, die auch in 10 Jahren ein Sektor ist, der wächst, der aber gleichermaßen zum Beispiel den Fachkräftemangel in der Transformation bekämpft. Ganz, ganz viel Investition in Häuser, in Isolation sorgt dafür, dass Menschen weniger Heizkosten haben, was eine tatsächlich sehr konkrete Maßnahme sein kann gegen wachsende Armut und aber eben natürlich hilft, Klimaziele einzuhalten. Davon, von diesen Maßnahmen, gibt es endlos viele. Und ich halte das für so hoffnungsvoll und mutmachend, dass wir uns überhaupt nicht entscheiden müssen, gehen wir jetzt soziale Krise an oder gehen wir die Klimakrise an? Gehen wir den Angriff der, was stellen wir dem Angriff der Rechten entgegen? Sondern tatsächlich sind die allermeisten Klimamaßnahmen, von denen wir ganz konkret sprechen, immer auch Maßnahmen für Demokratie, Gesellschaft und Freiheit. Und die allergrößte davon und die alleroffensichtlichste ist ja eben, ist ein großes Thema in Österreich, die Loslösung von autokratischer Energie. Wir wissen einfach, es hat uns nicht das letzte Jahrhundert eine gezeigt, sondern die letzten 5 Jahre haben uns gezeigt, es hilft Demokratie nicht. Es macht sie nicht freier oder unabhängiger, wenn man von Autokraten abhängt und deren Morgenstimmung, wenn unsere Energiesysteme von denen erpressbar sind. Das heißt, auf der anderen Seite, wie toll es ist. Erneuerbare, da hat Christian Lindner tatsächlich mal einen Punkt getroffen. Wer hätte das gedacht, sind Freiheitsenergien?
Du hast genau dazu gerade ein Buch, ein sehr kluges Buch geschrieben mit dem Titel Was wäre, wenn wir mutig sind? Also auch Dinge aufzeigst, die Mut machen in dieser, ja, mitunter auch tristen Situation. Kannst du vielleicht noch ein, zwei ganz konkrete Aspekte nennen, die dir persönlich in dieser ganzen Debatte Mut machen?
Ja, ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich so viel Verzweiflung gesehen habe. Und das Buch fängt an mit meiner Großmutter, die verzweifelt vom Bücherregal steht und sagt, wir wussten doch alles. Die ganze Klimaliteratur der letzten 50 Jahre zeigt uns, was hätten wir machen müssen, und trotzdem ist die Krise da. Und sie war weniger enttäuscht von der Welt als von den Menschen. Von wegen, wo sind denn die Leute, die sich ihres eigenen Verstandes bemühen, wie man so sagt. Und das heißt, die Klimakrise, die ja immer wieder das offensichtliche Ignorieren von Fakten und Wissenschaft erst sozusagen beweist. Die Klimakrise an sich ist in gewisser Weise auch kann gelesen werden als ein Versagen der Aufklärung. Die Aufklärung hat gesagt, wir werden immer klüger und dann werden wir immer besser und fortschrittlicher. Und jetzt gucken wir uns um. Und ich habe probiert, genau dem auf den Grund zu spüren und festgestellt, dass es mittlerweile tatsächlich etwas Mut bedarf, sich die Welt anzugucken, so wie sie ist. Und daraus aber dann so viele Hoffnung und wiederum auch Mut wächst, weil es heißt, wir müssen uns gar nicht verstecken vor den ganzen Krisen. Solange wir nämlich genau auf die Krisen gucken, eröffnen sich auch ganz, ganz viele Lösungen, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und ich halte diese Mobilisierung von Mut und Hoffnung in uns für eine der ganz zentralen Maßnahmen, die man ganz individuell treffen muss. Die Rechtsradikalen, die Klimaleugner, die ganze fossile Komplex, der setzt ja darauf, dass Demokratien letztendlich resignieren, dass sie einfach hier übernehmen können. Und das Allerwertvollste, was sie für sich einnehmen oder was sie gewinnen wollen, ist unsere Resignation. Und jeden Tag kann eigentlich jede Person von uns sagen, nee, da mache ich aber nicht mit. Ich resigniere nicht und ich werde nicht zum Zyniker und ich werde nicht verbittert und ich wende mich nicht ab von den Menschen, sondern ich gucke weiter genau dahin, wo Lösungen erwachsen. Und das ist letztendlich dieses Buch von mir, genau, was das aufzeigt, wie das aussehen kann.
Tut mir leid, jetzt muss ich doch noch einmal ein bisschen weg von der Hoffnung. Und zwar, du hast die angesprochen, auch die vielen Katastrophen, Naturereignisse, die durch den Klimawandel noch einmal verstärkt werden, die wir da in letzter Zeit sehen. Gerade jetzt auch erst in Kalifornien, diese Brände. Was mir ja ehrlicherweise noch mehr Sorgen macht, sind die Dinge, die man nicht unmittelbar sieht und wahrnimmt. Und das macht es ja auch so schwierig greifbar für viele. Zum Beispiel, was ich schon besorgniserregend finde oder fand vergangenes Jahr, ist der Anstieg der Temperaturen, der Meerestemperaturen. Da denken sich viele, juhu, ist es wärmer, ist es gemütlicher im Wasser. Was macht denn dir da mit Hinblick auf diese Entwicklungen im Hintergrund gerade am ersten Sorgen?
Ja, es ist genau richtig. Also du hast auch vorhin gesagt, ja, machen wir im Klima gerade Rückschritte. Und ich befürchte, dass das schon ein Bild ist, was der Sache gar nicht gerecht wird. Was wir letztendlich machen in Sachen Klima, ist, wir katapultieren uns 30 Jahre nach vorne. Also was viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, ist, dass wir gerade in der Wirklichkeit Modelle überholen, die eigentlich sehr belastbar sind. Aber es war so, es war offen, also wir haben uns in eine Welt reinkatapultiert, für die wir gar keinen Emergency-Plan haben. Und das ist wirklich ein denkbar schlechtes Experiment auf dem einzigen für uns bewohnbaren Planeten. Und lange wurde so ein Bild gezeichnet von Klimakatastrophen, die sind irgendwie so alle laut, die machen Bang, die sind irgendwie verfilmbar. Man muss immer so einen Hollywood-Flair haben. Und ganz viele von diesen Katastrophen sind eben leise und still. Du hast die Meerestemperaturen angesprochen. Wir sehen horrende Zahlen in Sachen Hitze, Tote und Luftverschmutzung. Das sind ganz stille Leiden. Das sind Großeltern, die zu früh sterben. Das sind Schwangere und Kinder, die auf einmal nicht mehr richtig gut atmen können. Das sind explosionsartig ansteigende Zahlen von Asthmaanfällen, gerade bei Schulkindern, die einfach nur zur Schule laufen. Da sieht man nicht, was die einatmen. Wir können es messen und wir können wissen, Moment, diese kleinen Kinder, die haben so zerbrechliche Lungen, das geht nicht klar. Und das ist, ne, das ist eben das nicht, was sich gut abbilden lässt und was sich nicht gut darstellen lässt. Wo es ganz viel um Bevölkerungsgruppen gibt, die uns ja allen irgendwie wichtig sind. Und an der Stelle, glaube ich, sozusagen öffnen wir genau das nächste Feld, dass, wenn diese Katastrophen nicht so richtig beschrieben werden, nicht richtig anerkannt werden, dass sie überhaupt eine Katastrophe sind, ne? Die Katastrophe der Luftverschmutzung, die so vielen tausenden Menschen jedes Jahr in Deutschland und Europa das Leben nimmt, das wird kaum besprochen. Und was dann eben auch nicht möglich ist, ist darüber zu trauern. Und ich habe auch davor schon mehrfach darüber gesprochen, dass ich selbst meinen Vater verloren, als ich 19 war, und habe mich in dem Zuge zwangsläufig sehr viel mit so der Trauerkultur beschäftigt. Und mir ist rückblickend aufgefallen, dass, ne, das ist einerseits ganz konkret um das private Trauern geht, aber auch um dieses ökologische, planetare Trauern, für die so wenig Raum da ist. Ich habe letztens festgestellt, dass der kleine See, an dem ich als Kind Schlittschuhlaufen war, als wir noch Schlittschuhlaufen konnten im Winter, weil es kalt genug war, dass der See ausgetrocknet ist. Und das war immer der Ort, da bin ich auch im Sommer hin und ich habe an dieses Winter erinnert, wo wir damals Schlittschuhlaufen gegangen sind. Das sind auch diese ganz kleinen Momente, in meinem Buch kommt das viel vor. Diese kleinen Momente, wo man denkt, was ist denn eigentlich diese Welt? Und in dem Sinne glaube ich nicht, also ich sitze hier gar nicht als Klimaaktivist, die dafür plädiert, lass uns mehr hingucken, was uns gerade eigentlich an vielen kleinen Welten verloren geht. Und lass uns dann auch irgendwie den Raum öffnen, das zu verabschieden und zu betrauern. Sage ich gar nicht nur als Klimaaktivist, das sage ich auch als Mensch, weil ich glaube, es ist zwischenmenschlich für uns wirklich der ungünstigste Umgang damit, das so wegzuklappen. Und in der Politik wird gerade, wahrscheinlich auch in Österreich, in Deutschland wird gerade ganz viel darüber gesprochen, was können wir den Menschen zumuten? Wie ehrlich können wir sein über die Katastrophen da draußen? Und ich glaube, man unterschätzt, wie viel einfach Leute mitkriegen. Menschen checken das. In Österreich fällt mir immer auf, dass der Winter anders riecht, weil es einfach früher taut. Und auf einmal merkt man diesen erdigen, auch teilweise ein bisschen gülleartigen Geruch in der Luft und nicht mal dieses eisige, frostige. Und ich merke das ganz viel, wenn ich in den Alpen stehe im Winter, dass der Winter einen anderen Geruch bekommen hat. Und es sind diese Sachen, die ja sagen, ne, die Stück für Stück zeigen, wie sich Welten verändern. Und ich glaube ja, kurzum, das braucht Raum von uns.
Weil du Österreich ansprichst, auch in Österreich waren die Grünen 5 Jahre in der Regierung. Da ist ehrlicherweise gar nicht so wenig weitergegangen mit einem Klimaticket, mit einer CO2-Bepreisung. Da gab es schon Projekte, wo die grüne Handschrift wirklich...
Der Lohbautunnel ist natürlich auch ein großes Projekt, ja.
Ist ein Thema und jetzt kommt wieder Herbert Kickl oder jetzt kommt die FPÖ höchstwahrscheinlich unter Herbert Kickl an die Macht. Und da ist jetzt schon klar, dass viele dieser Projekte wieder abgedreht werden, dass diese Pflöcke, diese grünen Pflöcke wieder vielfach eingerissen werden. Wie schaust du diesbezüglich auf Österreich?
Ja, ich habe, glaube ich, in keinem Land außer Deutschland so viel Zeit verbracht wie in Österreich, weil ich direkt nach der Schule Vorarlberg gezogen bin und Ski unterrichtet habe. Und das ganz viele Winter immer gemacht habe und als Skitrainerin in der Uni da war und... Jede Minute, die ich finden konnte, bin ich losgezogen in die Alpen und habe deswegen, weiß ich nicht, ich glaube, also es berührt wahrscheinlich ganz Deutschland, aber es berührt mich sehr, was gerade in Österreich passiert. Und ich frage mich oder ich hoffe sehr und ich setze sehr, dass es in Österreich gerade auch nicht nur irgendwie ein rechtes Erstarken gibt, sondern auch ein demokratisches Erstarken von Menschen, die sagen, bis hierhin und nicht weiter. Antidemokraten kommen nicht ohne Demokraten an die Macht. Das ist die große Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg und aus all dem, was Nazi-Deutschland damals verbrochen hat. Und ich sehe, dass es leicht ist, wahrscheinlich gerade zu resignieren, zu sagen, ah, das ist jetzt so, da können wir nichts mehr dran ändern. Und gleichermaßen kann man immer was ändern. Und ich fand es so hoffnungsvoll, dass in Wien zuletzt so viele Menschen auf der Straße standen. Und wenige Tage später standen die Menschen in Hamburg auf der Straße und in Köln. Wir haben von dem inspiriert jetzt für Berlin aufgerufen zu Protesten für die Demokratie. Und genau das ist der Moment in Österreich, sich einmal zu überlegen, wo stehe ich denn hier eigentlich? Eine Demokratie hat man nicht, eine Demokratie lebt man. Und wenn alle zu Hause bleiben, dann stehen am Ende nur die Faschisten auf der Straße. Ich hoffe, dass Österreich ein Land, das mir so am Herzen liegt und dem ich so viel Zeit verbracht habe und so viel Bier getrunken habe, dass Österreich sich in diesem Augenblick so ernst nimmt und sich nochmal ganz anders lieben lernt und damit auch die eigene Demokratie.
Wir sitzen im Café Atlantik in Kreuzberg. Schauen wir über den Atlantik. Da ist letztes Jahr auch was passiert, nämlich Donald Trump wurde das zweite Mal zum US-Präsidenten gewählt. Du warst während des Wahlkampfs auch in den USA, hast das irgendwie beobachtet. Was sind da jetzt deine Schlüsse daraus, gerade auch aus demokratiepolitischer Sicht, wie du es vorhin erwähnt hast? Was bedeutet das wiederum für die Demokratie und auch für den Klimaschutz, dass Donald Trump da jetzt mit einem Programm wieder an der Macht ist, das... ja, nicht unbedingt erbaulich ist für viele.
Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Kann man nicht schönreden. Und das Problem ist ja nicht schon Donald Trump alleine, sondern das Problem ist, dass in vorauseilenden Gehorsam sich so weit untergeordnet wird. Vorauseilender Gehorsam ist, um noch kurz auf Österreich zu gucken, natürlich auch da ein großes Stichwort, ne? Dass das Schlimmste, was eines der großen Probleme, das jetzt kommen könnte, ist, dass Menschen im vorauseilenden Gehorsam bleiben. Wir bleiben jetzt zu Hause, weil die FPÖ kommt ja so oder so, und da wollen wir uns nicht unbeliebt machen. Es gibt keine Freiheit und Demokratie und auch einen sicheren Planeten gibt es nicht, ohne dass irgendwer ins Risiko geht und sagt, ich hänge mich jetzt aus dem Fenster, weil es um alles geht. Das ist in Österreich gefragt und das ist natürlich auch die Lage jetzt in den USA. Die weite Teile der Wirtschaft, gerade auch der Digitalwirtschaft, ordnen sich dem jetzt unter, weil sie meinen, okay, damit müssen wir jetzt arbeiten. und beweisen nochmal ganz anders, wie Rückgratlosigkeit aussehen kann. In einer Zeit, in der so viel auf der Klippe steht. Es geht nicht nur um Donald Trump allein, es geht um den Komplex, der sich drumherum orientiert. Und das Gemeine oder das Gefährliche ist gar nicht nur dieses faschistoide, narzisstische, weltbeherrschen wollende Moment, was sich rund um Trump aufbaut. Es ist die Tatsache, dass dieser ganze Komplex gerade loszieht, um die Werkzeuge, mit denen wir uns davon wehren könnten, auseinanderzunehmen. Also die Gelder, die jetzt gestrichen werden oder absehbar gestrichen werden für NGOs. Die Gerichtsverfahren, die jetzt angestrengt werden gegen politische Feinde von Donald Trump. Die vielen, vielen kleinen Feuer, die jetzt gesetzt werden, auch im politischen Sinne, um immer wieder alle anderen beschäftigt zu sein. Das haben wir schon im Wahlkampf gesehen, da war ich vor Ort, das sehen wir auch jetzt. Und ich würde uns ermutigen, einerseits genau dahin zu gucken und davon zu lernen, wie man sich schützen kann und dass man sich schützen muss. Und auf der anderen Seite jetzt aber nicht aus der Existenz von Donald Trump anzunehmen, dass alles verloren ist. Er wird jetzt 4 Jahre Präsident sein, das ist eine Katastrophe für sich. Und wir sind gut beraten, in diesem Augenblick nochmal ganz anders unsere Demokratie hier ernst zu nehmen, die nochmal für sich eine demokratische Integrität des sogenannten Westens bewahren muss, wenn gerade die USA an der Stelle aufsfällt. Und ich war ehrlicherweise erschrocken, wie das jetzt im Wahlkampf lief. Ich war da in den USA, ich habe gesehen, wie praktisch ganz Europa, aber vor allem auch so Deutschland, so frenetisch auf diesen Wahlkampf gestartet, jede Regung wurde besprochen, ohne sich ein einziges Mal zu befragen, okay, was machen wir denn konkret, damit solche Dynamiken bei uns nicht rüberschwappen. Jetzt fast forward, 4 Monate später, sehen wir ganz, ganz, ganz ähnliche Auswüchse, natürlich nicht in der Intensität, aber in Ansätzen. Und es fühlt sich für Leute an, als wäre es vom Himmel gefallen und gar keine logische Konsequenz davon, dass sich die Rechtsradikalen natürlich voneinander abgucken.
Trotz all der Entwicklungen sollte man nicht resignieren. Mut statt Wut, das ist die Botschaft von Luisa Neubauer.
Auch Wut ist angebracht, aber im besten Fall in der Kombination. Ich glaube, es ist alles entscheidend, dass dieses Durchdrehende, was der rechtsradikale Komplex gerade hat, das ist ja fanatisch, teilweise völlig verrückt. Und das ist immer auch ein Zeichen dafür, wie fragil das ist. Deren Vorrücken ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und die sind auch nicht unantastbar. Und obwohl sie das unsichtbar machen wollen, immer noch gibt es klare demokratische Mehrheiten in Österreich und in Deutschland. Und die dürfen aber nicht vergessen, dass sie eine demokratische Mehrheit ist. Und die dürfen vor allem nicht verschenken, dass man dadurch eine Macht hat und eine Verantwortung hat. Und daraus, glaube ich, kann alles wachsen, was wir in Mut und Hoffnung brauchen.
Luisa Neubauer, danke fürs Gespräch.
Gerne, gerne.
Das Interview, das David Freudenthaler mit Luisa Neubauer geführt hat, das können Sie auch nachlesen. Luisa Neubauers neuestes Buch »Was wäre, wenn wir mutig sind?« ist Ende Jänner im Rowohlt Verlag erschienen. Beide Links finden Sie in den Shownotes. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.